Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du dich von deinem Vater hast senden lassen in die Welt, um für uns zu sterben, um für uns aufzuerstehen, um uns zu erlösen und um uns das Leben, wo wirklich gilt, möglich zu machen. Herr, wir danken dir ganz herzlich auch, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast und dass du uns in die Welt ausgesendet hast, um deine Botschaft bekannt zu machen. Und wir bitten dich, dass du uns für diesen Auftrag immer wieder ausrüstest und stärkst. Lass du dazu auch die Predigt heute dienen. Amen. Das Thema der Predigt von heute lautet Jesus und ein Besserwisser. Jetzt könnte man meinen, wahrscheinlich hat Jesus da mit einem Theologen zu tun. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere den Witz schon. Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Theologen? Der Unterschied ist, Gott weiß alles und der Theologe weiß alles besser. Die Theologen der damaligen Zeit waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Vom Thema her könnte Jesus mit so jemandem etwas zu tun gehabt haben, aber falsche Fährte, es geht um jemanden ganz anderes, nämlich um eine Person, die Jesus heilte, ein Aussätziger. Wir lesen dazu Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Und es begab sich, als er, Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er ihn sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemandem zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Diese Heilung war nicht die erste Heilung, wo Jesus vollbracht hatte. Jesus hat ja bereits die Schwiegermutter von Petrus geheilt von ihrem Fieber. Jesus hat bereits besessene Menschen geheilt, indem er die Dämonen ausgetrieben hat, und viele andere Kranke hat er gesund gemacht. Aber, und das scheint hier besonders zu sein, ist, das war anscheinend die erste Heilung eines Aussätzigen. Aussätzig zu sein, war eine schlimme Sache, eine furchtbare Sache. Denn nach dem Gesetz des Mose in 3. Mose 13 steht, dass ein Aussätziger sich vom Volk zurückgezogen halten musste. Er musste das durch Kleider sichtbar machen, zerrissene Kleider tragen, und dann musste er immer vor sich herrufen, unrein, unrein, sodass er völlig von der Gesellschaft isoliert war. Und jetzt war da so ein Aussätziger. Wie genau ist der Aussätziger nun zu Jesus gekommen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er hat gerufen, unrein, unrein. Alle Menschen sind fortgewichen vor ihm. Niemand wollte sich anstecken, nur Jesus nicht. Und dann hat der Aussätzige sich vor Jesus niedergeworfen. Oder die zweite Möglichkeit ist, er hat es verschwiegen, dass er Aussatz hat, hat nichts gesagt, hat nicht gerufen, unrein, unrein, hat andere Leute in Ansteckungsgefahr gebracht, hat sich an Jesus herangeschlichen und hat sich so vor Jesus niedergeworfen. In beiden Fällen konnten die Leute denken, unverschämt, was dieser Mann hier macht, das ist völlig unverschämt, das kann man doch nicht machen. Bei der ersten Möglichkeit bestand die Unverschämtheit darin, dass der Aussätzige sich überhaupt gewagt hat, zu Jesus zu kommen als Unreiner, dass er sich Jesus genähert hat. Und bei der zweiten Möglichkeit besteht die Unverschämtheit darin, dass er verschwiegen hat, dass er aussätzig ist und so viele Menschen in eine Ansteckungsgefahr hineingebracht hat. Sein unverschämtes Verhalten hätte bitter für ihn enden können. Warum? Mit so einer Krankheit war man natürlich auf die Hilfe von den anderen Leuten angewiesen. Man konnte ja keiner normalen Arbeit nachgehen. Die anderen Leute, die mussten einen mit Almosen versorgen, mit Lebensmitteln spenden. Und wir können jetzt quasi sagen, der Aussätzige hat durch sein Verhalten seine sichere Vorsorge aufs Spiel gesetzt. Er hat seine Vorsorge aufs Spiel gesetzt. Wenn er die Gesellschaft so vor den Kopf stößt, damit hat er seine Vorsorge gefährdet. Aber er war davon überzeugt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Und ihn aufzusuchen, seine Hilfe zu suchen, das ist viel besser, wie die Vorsorge von den Menschen zu haben, wie auf die Hilfe von Menschen zu vertrauen. Und mit dieser Haltung kommt er jetzt also zu Jesus. Seine Haltung, mit der er Jesus um sein Eingreifen bittet, ist für uns vorbildlich. Ganz interessant, was er hier sagt. Er sagt nicht, wenn du der Messias bist, dann heile mich. Das sagt er nicht, sondern er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er geht davon aus, Jesus ist der Messias. Ganz anders war es ja bei der Versuchung von Jesus vom Teufel in der Wüste. Da hat der Teufel gesagt, wenn du der Messias bist, dann mach die Steine zu Brot und so. Ganz anders hier. Er sagt, wenn du willst, dann reinige mich. Er sagt nicht, wenn du kannst, sondern wenn du willst. Und mit den Worten, wenn du willst, ordnet sich der Aussätzige gleichzeitig ganz dem Willen von Jesus unter. Er überlässt es Jesus, ob er handelt oder nicht. Schließlich ist er der Herr. Und nicht der Aussätzige ist der Herr über Jesus, sondern Jesus ist der Herr. Und diese Haltung der Unterordnung unter Jesus das ist so vorbildlich für uns. Nicht alle Leute damals haben diese Haltung gehabt. Wir wissen von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern, die haben diese Haltung nicht gehabt. Von dem, was Jesus gesagt hat, von dem, was Jesus getan hat, hätten sie eigentlich wissen können, Jesus ist der Messias und dann entsprechend handeln. Aber sie haben es nicht getan. Der Aussätzige, der hat das beobachtet, der hat es gesehen, der hat es geglaubt und hat dann auch die rechte Konsequenz daraus gezogen. Er ist in diesem Sinne ein Besserwisser gewesen gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und in dem Sinne ist er für uns ein vorbildlicher Besserwisser, im positiven Sinne. Wie sieht das bei uns aus? Wenn wir erkannt haben, und das haben wir erkannt, dass Jesus der Retter und der Herr der Welt ist, wie stehen wir zu ihm? In unserer Gesellschaft stehen wir ganz freimütig zu Jesus oder schämen wir uns, vor anderen Menschen zu Jesus zu stehen? Weil wir vielleicht denken, was denken die anderen, wenn ich mich zu Jesus bekenne oder wenn ich diese Position einnehme, wo konträr ist zu dem Mainstream unserer Zeit. Und wie sieht es aus mit unserer Haltung im Hinblick auf die Unterordnung unter Jesus? Sagen wir zu Jesus, wenn du willst, Herr, dein Wille geschehe, ob du mich heilst, ob du mich schwere Wege führst, ob du mich leichte Wege führst. Ich anerkenne total deine Herrschaft über mein Leben, Haben wir diese Haltung wie dieser Aussätzige damals? Wir wollen ihn in diesem Punkt als Vorbild nehmen. Als der Aussätzige sich damals vor Jesus niederwarf und zu Jesus gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich reinigen, antwortet Jesus zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm. Von nun an musste er also nicht mehr isoliert von der Gesellschaft leben, sondern er konnte Teil von der Gesellschaft sein. Was für eine wunderbare Veränderung. Ja, Jesus kann und will unser Leben positiv verändern. Nicht immer dadurch, dass er uns von Krankheiten heilt, aber ganz sicher will er uns in einer Weise verändern, nämlich so, dass er uns die Schuld, die wir vor Gott haben, vergeben will. Er will uns ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott schenken, ewiges Leben. Aufgrund von unserer Sünde sind wir ja von Natur aus von Gott getrennt. Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Und das ist viel, viel schlimmer als so ein Aussatz. Von Gott isoliert zu sein, das ist schlimmer, wie von der Gesellschaft isoliert zu sein. Denn man hat aufgrund von der Sünde, aufgrund vom Zorn, das ewige höllische Feuer zu erwarten. Jesus selbst hat den Ort beschrieben als Ort, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Doch genau um uns davon zu retten, ist Jesus gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Am Kreuz hat er was gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann das übertragen auch sehen, Jesus hat unsere Isolation auf sich genommen. Jesus war von Gott isoliert, weil wir aufgrund von unserer Sünde von Gott isoliert hätten sein müssen. Aber weil Jesus wieder von den Toten auferstanden ist, kann er uns heute die Sünden vergeben und wir ihm unsere Sünden bringen durften und ihn als unseren Retter annehmen durften. Wir dürfen nun gerettet sein von der Sünde. Wir dürfen wie geheilt sein von dem Aussatz der Sünde. Wir müssen nicht mehr isoliert sein vom lebendigen Gott, sondern dürfen mit dem wunderbaren Geschenk leben, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben zu dürfen. Wir dürfen gerettet sein von der Sünde und vom ewigen Gericht Gottes. Und das ist eine unglaubliche Freude, die wir im Leben haben dürfen, mit dem lebendigen Gott jetzt Gemeinschaft haben zu können. Wir können uns die Freude von damals, von dem Aussätzigen vorstellen, nicht mehr isoliert sein von der Gesellschaft, sondern wieder Teil der Gesellschaft sein. Das muss eine riesengroße Freude in ihm sein, gewesen sein müssen. Er müsste Luftsprünge gemacht haben. Und jetzt, nachdem Jesus dieses Wunder vollbracht hatte, gab Jesus dem Aussätzigen eine ganz klare Anweisung. Er sagt, Vers 14, und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Warum der Aussätzige niemandem etwas von der Heilung sagen sollte, darauf komme ich ein bisschen später noch zu sprechen. Zunächst möchte ich ein paar Worte darüber verlieren, warum das so bedeutend war, dass der Geheilte sich nun den Priestern zeigen sollte. Jesus verweist hier ganz klar auf eine Anweisung im Alten Testament, auf das Gesetz, das Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben hat. Da steht nämlich drin geschrieben, dass wenn ein Aussätziger, der geheilt worden ist oder der plötzlich den Aussatz nicht mehr hat, dass der sich zur Bestätigung den Priestern zeigen sollte. Und wenn Jesus jetzt dem Aussätzigen sagt, mach das, was im Alten Testament geschrieben ist, dann macht Jesus eins ganz deutlich, nämlich, dass man das Wort von Jesus und das Bibelwort nicht voneinander trennen darf, sondern dass das eine Einheit bildet. Leider gibt es heute manche Theologen, die versuchen, beides voneinander zu trennen. Da sagt man, ich glaube schon auch an Jesus. Aber was der Paulus sagt, was im Alten Testament sagt, das ist irgendwie kulturell bedingt oder das muss man so und so weg erklären. Und dann macht man wie eine Trennung zwischen Jesus und dem Wort Gottes. Und das dürfen wir nicht machen. Leider passiert es zunehmend mehr auch im evangelikalen Raum, dass man so eine Trennung macht. Da gibt es verschiedene Strömungen. Aber das ist falsch und wir wollen die Bibel als Ganzes ernst nehmen. Wir wollen das Wort Jesu und das Wort Gottes nicht voneinander trennen. Aber ich möchte zurückkommen zur Geschichte. Beim Auftrag zu den Priestern zu gehen, da fügt Jesus eine Begründung hinzu, warum er das tun soll. Nämlich er sagt, ihnen zum Zeugnis. Ihnen zum Zeugnis. Warum ist die Begründung so interessant? Die ist deshalb so interessant, weil seit Mose und dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich keine einzige Heilung von einem Israeliten vom Aussatz bekannt ist. Gut, kann man jetzt sagen, Moment, wie war das bei der Miriam? Die wurde doch vom Aussatz geheilt. Muss man sagen, jawohl, die Miriam, die wurde von Aussatz geheilt, aber das war noch zur Zeit von Mose. Das war nicht nach der Zeit von Mose. Und dann kann man sagen, und wie war das bei dem Naaman? Der wurde doch auch vom Aussatz geheilt, damals bei dem Elisa, wo er sich 7-mal im Jordan untertauchen sollte, 2. Könige 5. Kann man sagen, jawohl, aber der war kein Israelit. Der stand nicht unter dem Gesetz des Mose, sondern das war irgend so ein Ausländer. Der hat sich nicht nach dem Gesetz des Mose geschert. Also, und sonst? Sonst weiß man eigentlich von keinem Aussätzigen, der vom Aussatz geheilt worden ist. Und jetzt ist es interessant, wir haben im Alten Testament ein Gesetz, das 1500 Jahre quasi nie zur Anwendung kam. Ein Gesetz, das 1500 Jahre brach liegt. Und wenn Jesus sagt, ihnen zum Zeugnis, dann hat es eine große Bedeutung, weil dann sagt Jesus den Priestern indirekt, jetzt kommt ein Gesetz zur Erfüllung. Mose hat ein Gesetz gegeben und jetzt wird dieses Gesetz erfüllt. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und ganz interessant, in 5. Mose 18, Vers 15, sagt der Mose ja, einen Propheten wie mich wird der Herr unter deinen Brüdern erwecken, auf ihn sollst du hören. Jesus macht damit deutlich, ich bin dieser Prophet, jemand Höheres wie Mose ist gekommen. Ich bin der Messias, das sollen die Priester in Jerusalem hören. Durch die Heilung des Aussätzigen und dass er sich den Priestern zeigt, da sollte den Priestern bekannt gemacht werden, der Messias ist gekommen. Und hielt sich der Aussätzige an diesen Auftrag von Jesus? Offensichtlich nicht so ganz, denn wir lesen, dass sich die Nachricht von ihm in der ganzen Gegend ausbreitete. Und im Parallelbericht in Markus 1, Vers 45 steht es mit aller Klarheit, dass sich der Geheilte nicht stillhielt, sondern seine Heilung in der ganzen Gegend verkündigte. Was war die Folge davon? Die Folge war, dass Jesus von allen Seiten bedrängt wurde. Die Volksmenge, die wollte Jesus hören und natürlich wollten die Kranken auch von ihren Krankheiten geheilt werden. Warum hielt sich der Aussätzige nicht an die Anweisung von Jesus? Wir können nur darüber spekulieren. Vielleicht hat er einfach diese Anweisung nicht verstanden. warum soll ich niemandem etwas davon erzählen? Es ist doch wunderbar, was hier passiert ist. Und gute Nachrichten, schlechte Nachrichten gibt es in der Welt genug. Man muss nur den Fernseher anschalten und dann sieht man genug. Jetzt will ich mal ein bisschen mich dafür einsetzen, gute Nachrichten zu verbreiten. Und wenn ich mich darüber hinwegsetze, über die Anweisung von Jesus, so tragisch ist es ja auch nicht. Vielleicht dachte er, Zeugnis geben von Jesus, ein paar Priester in Jerusalem, hier in meiner Gegend, die kennen alle meine Krankheitsgeschichte und die wissen um das Leiden. Außerdem ist der Bekanntenkreis hier so viel größer, hier kann ich viel, viel besser Zeugnis sein, wie da in Jerusalem. Vielleicht dachte er auch ganz fürsorglich an all die Kranken und wenn sie auch zu Jesus kommen und von ihnen geheilt werden, das wäre doch wunderbar. Was immer er auch dachte, eins ist sicher, der Aussätzige wusste es besser als Jesus. Er setzte sich über seine Anweisung hinweg. Und dabei können wir ihm durchaus gute Absichten unterstellen. Aber er machte das Falsche gut gemeint und schlecht gemacht. Und in dieser Hinsicht ist uns der Geheilte ein negatives Besserwisser-Vorbild. Wie sieht dies aber in unserem Leben aus? Kennen wir nicht auch Situationen, wo wir Gefahr laufen, es besser zu wissen wie Jesus? Vielleicht haben wir auch ein gutes und richtiges Anliegen dabei, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber wir leben in einer Welt, wo viele Menschen so weit weg sind vom biblischen Glauben und dann wollen wir Menschen gewinnen und denken, wir müssen hier und da ein paar Kompromisse am Wort Gottes machen und dann so mit Kompromissen am Wort Gottes Menschen gewinnen. Das ist falsch. Aber das kann uns wie passieren, weil wir irgendjemanden nicht vor den Kopf stoßen wollen. Oder es kann auch sein, dass Gott uns in eine bestimmte Aufgabe hineinstellt, die ist etwas mühsam. Und dann sehen wir andere Bereiche, wo und wie wir uns engagieren können und denken, oh, wenn ich mich da so investieren könnte, ich könnte so viel fruchtbringender sein und so viel schneller und so viel besser vorwärts kommen. Und dann kann man wie in Versuchungen sein, wie den schwereren Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, zu meiden, um einen leichteren Weg zu gehen, der wie erfolgsversprechender zu sein scheint. Und dann werden wir dem Auftrag Gottes untreu, den er uns aufgetragen hat. Aber als Jünger Jesu, da lasst uns keine Besserwisser Jesus gegenüber sein, sondern wir wollen an seinem Wort bedingungslos festhalten. Und wir wollen auch an den Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat, nicht einfach so hinwegsetzen, sondern wir wollen ihm treu sein in all den Dingen, wo er uns hineingestellt hat. Ich möchte zu der Frage zurückkommen, warum hat Jesus dem Geheilten aufgetragen zu schweigen? Warum hat er ihm aufgetragen zu schweigen? Nun, die Bibel gibt darauf keine direkte Antwort. Aber die Bibel gibt darauf eine indirekte Antwort. Wir können nämlich zwei Dinge beobachten. Nämlich auf der einen Seite, was machte Jesus, als er den Aussätzigen geheilt hatte? Er hat sich zurückgezogen und wo die Volksmenge auf ihn zugekommen ist, hat er sich zurückgezogen und hat gebetet. Und dann sehen wir noch eine zweite Sache, nämlich was passiert danach in Lukas 5 ab Vers 17. Da passiert nämlich noch eine Heilung, nämlich die Heilung vom Gelähmten, wo die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen, das Dach abdecken. Und da sagt Jesus zu dem Gelähmten als erstes nicht, steh auf und geh umher, sondern deine Sünden sind dir vergeben. deine Sünden sind dir vergeben. Und dann erst als Zeichen dafür, dass Jesus auch die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sagt er wegen den Pharisäern und Schriftgelehrten, geh umher, du sollst wieder laufen können. Und von diesen beiden Beobachtungen können wir wie auf eine Antwort schließen, warum Jesus geboten hat, dem Aussätzigen oder dem Geheilten zu schweigen. Nämlich, dass es Jesus nicht darum ging, eine möglichst große Fangemeinschaft zu haben, eine möglichst große Anhängerschaft. Nicht das äußere Wohlergehen für die Menschen war Jesus das Wichtigste, sondern das Wichtigste war ihm die Versöhnung der Menschen mit Gott. Jesus wollte keine Sensationsgläubigkeit der Menschen und deshalb dieses Schweigegebot. Nicht bei den Menschen beliebt zu sein, war Jesus das wichtigste Anliegen, sondern es war ihm das wichtigste Anliegen, den Willen Gottes zu tun. Deshalb zog Jesus sich auch immer wieder ins Gebet zurück, um zu erfragen, was der Wille Gottes ist. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hat Jesus ja nicht nur bei dieser Begebenheit gemacht, sondern immer mal wieder. Wie sieht das in unserem Leben aus? Ziehen wir uns auch von Zeit zu Zeit zurück, um bewusst nach dem Willen Gottes für unser Leben zu fragen? Oder lassen wir uns vor allem von unseren Gefühlen und Erlebnissen leiten, von unseren menschlichen Gedanken und dann machen wir so eine Analyse Vor- und Nachteile und Chancen und so weiter so unser Leben beurteilen? Oder fragen wir nach dem Willen Gottes? So Zeiten vom Rückzug, die sind wichtig. Und die sind ganz unerlässlich auch dafür, dass wir nicht irgendwie unser Leben führen, sondern aus dem Glauben heraus. Und unser Glaube, der soll nicht irgendwie eine fromme Routine sein, sondern soll frisch geführt von unserem himmlischen Vater sein. Wir sind auf seine Kraft und seine Weisheit angewiesen, um auch segensreich unser Leben führen zu können. Und deshalb wollen wir uns immer wieder auch Zeit nehmen zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir leben hier in einer Welt, wo so viele Menschen einen anderen Weg wählen, wo so viele Menschen nicht danach fragen, was ist der Wille Gottes, was ist dein Wille? Und in so einer Zeit leben wir. Wir durften dich kennenlernen. Wir durften dich erleben, wie du unsere Sünden vergeben hast, wie du uns das Geschenk vom ewigen Leben, von der persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott gemacht hast. Und dafür wollen wir dir danken. Wir können dir nie genug danken dafür, für das, was du bei uns gemacht hast. Aber Herr, uns ist es auch ein Anliegen da, dass wir nicht irgendwie unser Leben führen, sondern dass dein Wille in unserem Leben geschieht. Und Herr, wir sind manchmal herausgefordert, in unserer Welt nicht zu fragen, was will ich, sondern auch bedingungslos dir nachzufolgen, auf dein Wort zu hören. Das ist herausfordernd, aber du willst uns dafür immer wieder stärken. Und wir bitten dich, dass du uns für deinen Auftrag, wo du uns gegeben hast, stärkst, dass dein Wille und nicht unser Wille zum Zug kommt und dass in allem du geehrt wirst durch unser Leben. Amen.